Natalia und ich haben heute ein Date. Ein ganz besonderes Date. Natalia hat Fragen gesammelt, die Bewerber, Unternehmer gestellt haben, die viele von euch interessieren. Und ich kenne die Fragen nicht. Die wird sie mir gleich stellen. Oder einige dieser Fragen wird sie mir stellen. Ich bin ganz gespannt, ob ich die überhaupt beantworten kann.
Wir werden sehen. Los geht's.
Let's go.
Bevor du überhaupt einen Bewerber zum ersten Mal triffst, was verrät dir ein Lebenslauf zwischen den Zeilen schon über einen Menschen?
Oh, ganz viel. Wie viele Stunden haben wir?
Solange wie der Podcast läuft.
Da gibt es übrigens eine separate Podcast-Folge zu diesem Thema Lebenslauf. Also zunächst mal, wie ist der Lebenslauf strukturiert? Ist es ein 3-, 4-, 5-seitiger Lebenslauf? Ist alles auf einer Seite? Beides ist nicht optimal. Wenn du wissen willst, was optimal ist, schau dir den Podcast an. Aber eins kann ich sagen, man sollte in dem Lebenslauf das Wichtigste der einzelnen beruflichen Stationen unterbringen, die letzten 5 Jahre ein bisschen ausführlicher. Danach ist es wirklich, da reicht die Positionsbezeichnung und der Zeitraum. Und nicht zu viel über, sagen wir mal, wie toll man ist, nicht zu sehr glänzen. Also das kommt nicht gut. Und Lebensläufe, sagen wir mal, die ganz natürlich, ganz sachlich sind, das sind eigentlich die besten. Alle wichtigen Informationen müssen enthalten sein. Ich finde auch immer wichtig, dass das Geburtsdatum enthalten ist, dass ein schönes Bild enthalten ist, weil der Mensch ist ja sehr emotional. Und wenn ich einen CV sehe, wenn ich einen Lebenslauf sehe mit einem sympathischen Bild, dann schaue ich mir den schon genauer an, als wenn der so sachlich nüchtern ist, wo ich überhaupt nicht weiß, wen ich da vor mir habe.
Viele Lebensläufe sind ja auch nicht perfekt, so wie Menschen.
Der muss auch nicht perfekt sein. Lebenslauf muss nicht perfekt sein, weil es ist ja niemand, der im HR-Bereich arbeitet. Es sei denn, es bewirbt sich jemand aus dem HR-Bereich. Also wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Ingenieur suche, da erwarte ich nicht einen perfekten Lebenslauf. Er muss vollständig sein, er muss die wichtigen Informationen enthalten, darf nicht zu überladen sein. Dann denke ich mir, wenn da zu viel drin steht, denke ich mir, naja, derjenige kommt nicht auf den Punkt, der ist nicht fokussiert, da findet man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wie gesagt, ein Lebenslauf ist richtig gut, wenn ich auf Anhieb sehe, wen habe ich denn da vor mir, ist die Person sympathisch, ist sie weniger sympathisch und könnte die auf die Position, die ich ausgeschrieben habe, passen.
Oft sind ja auch Lücken im Lebenslauf. Genau. Würdest du so eine Person überhaupt zum Forschungsgespräch einladen?
Klar, also wenn die Person grundsätzlich interessant ist, würde ich sie immer einladen. Und ich finde, dass Lücken oder nicht so geradlinige Lebensläufe einen Menschen erstmal ausmachen. Ich finde es total mutig, wenn jemand im Laufe seiner beruflichen Entwicklung feststellt, hey, das ist jetzt nicht das Richtige, was ich mache. Ich habe den Mut, mach mal einen Cut und mach was ganz anderes, was mich erfüllt. Das darf natürlich nicht häufig vorkommen, aber wenn jemand das macht, finde ich das sehr positiv und wenn jemand das gut erklären kann, ist immer alles in Ordnung. Mhm.
Und andersrum, wenn jetzt ein Lebenslauf perfekt ist, gibt es dann trotzdem irgendwelche Stellen, wo du sagst, nee, die Person lade ich gar nicht erst ein?
Also wenn der Lebenslauf perfekt ist oder sagen wir mal so, wenn die Person passt von ihrem Skill, würde ich auf jeden Fall ein Gespräch mit ihr führen. Und ein zu perfekter Lebenslauf zeigt immer, dass jemand es sehr nötig hat, eine Position zu finden. Mhm. Na, und viele Lebensläufe sind durch verschiedene Beratungen gegangen, durch KIs, was weiß ich. Und die sind ausgefeilt bis ins letzte Bit und Byte. Und das macht mich dann auch schon mal ein bisschen skeptisch. Mhm.
Glaubst du auch vielleicht die Lügen dann in ihren Lebensläufen?
Ja.
Oder sogar beim Bewerbungsgespräch?
Auf jeden Fall. Ach, was ich schon erlebt habe.
Wirklich?
Also Leute, die in ihren Lebensläufen lügen, die Zeugnisse fälschen, die lügen, wenn sie mir gegenüber sitzen, teilweise so unsinnige Sachen sagen, die überhaupt nicht sein können. Also da erinnere ich mich an zig Gegebenheiten. Eine Sache kann ich dir mal erzählen. Ich habe mal einen Bewerber gefragt, es war ein Vertriebler, was ist denn ihr Hobby? Und da sagt er zu mir, Marathon laufen. Ach, sag ich, interessant. Wann war denn ihr letzter Marathon? Ja, hier in Köln bin ich letzten Sommer mitgelaufen. Ach, sag ich, interessant, ich auch. Auf welchem Platz waren Sie denn, beziehungsweise welche Zeit hatten Sie denn? Dann sagt er mir, 2:10. Ich werde es nie vergessen, vielleicht 2:10. Wer sich ein bisschen mit Laufen auskennt, wer schon mal in seinem Leben gelaufen hat, weiß, dass man in 2:10 als normaler Mensch keinen Marathon mit 42 Kilometern laufen kann. Also das sind ja 21 Kilometer in einer Stunde. Das schafft kein Mensch. Ich weiß gar nicht, wie schnell der beste Läufer ist, aber ich glaube, um die 2 Stunden ist der beste Läufer der Welt. Und dann habe ich ihm gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Doch, doch, ganz sicher. Ne? Dann habe ich gesagt, nee, überlegen Sie mal, wirklich 2 Stunden oder war das nur ein Halbmarathon? Das kann ja gut sein. Beim Halbmarathon passen ja die 2 Stunden. Und da sagt er, nee, ich wette mit Ihnen um eine Flasche Wein. Und die Wette schlage ich ein. Naja, auf jeden Fall sind natürlich alle Teilnehmer des Marathons sind natürlich in der Startliste aufgelistet. Und dann habe ich den gesucht, der war natürlich nicht dabei. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, Sie sind ja gar nicht aufgelistet in der Starterliste. Und dann sagt er zu mir, ja, da müssen Sie sich wohl vertan haben. Da sage ich, okay, die Flasche Wein bringen Sie mir bitte vorbei. Also das ist so dumm.
Ja, wirklich.
Da sagt er lieber, er geht spazieren.
Oder? Ja, und sowas kommt doch im Nachhinein auch immer raus.
Also,
ergibt ja gar keinen Sinn. Gibt es aber auch Menschen, die direkt von vornherein unterschätzt werden, die dann sich später als total toll eigentlich rausstellen?
Also es gibt Menschen, die sich sehr gut verkaufen können. Das sind die sehr kommunikativen Menschen, die auch oft so in Berufen sind, wo sie viel sprechen müssen, viel mit Menschen zu tun haben. Ich sag mal Vertrieb zum Beispiel, Marketing, HR. Diese Leute sind sehr kommunikativ. Wenn du zum Beispiel einen ITler hast, ein klassischer ITler, der auch gerne zurückgezogen arbeitet, irgendwo in seinem stillen Kämmerlein sitzt. Das kann ein richtig guter Mitarbeiter sein. Der redet nicht unbedingt viel. Und als erfahrener Personaler weißt du das. Mhm. Ne? Als erfahrener Personaler bist du dann gefragt, dass die Informationen, die du brauchst, von diesem Mensch zu bekommen, ihn auch so ein Stück weit aufzulockern, ihm eine gute Atmosphäre zu geben, dass er sich wohlfühlt. Und je wohler sich jemand in einem Bewerbungsgespräch fühlt, desto offener und ehrlicher ist diese Person. Und ich finde immer, das ist die größte Aufgabe eines Interviewers, dafür zu sorgen, dass sich das Gegenüber wohlfühlt und Vertrauen auch gewinnt. Und in dem Moment sagst du nicht mehr deine vorgelernten Antworten auf, sondern reagierst wirklich aus dem Unterbewusstsein, bist ehrlich und sprichst aus dem Herzen und nicht überlegst dir nicht irgendwelche sinnvollen Antworten.
Mhm. Ja, das stimmt. Und wenn jetzt so eine Person reinkommt und ihr habt noch gar nicht mit dem Gespräch angefangen, was verraten dir so die ersten 3 Minuten, wenn du so eine Person zum ersten Mal siehst? Also ich persönlich zum Beispiel versuche immer darauf zu achten, dass mein Handschlag sitzt, dass der richtig direkt Selbstvertrauen ausstrahlt.
Das ist natürlich sehr gut, das ist optimal. Aber auch da gilt, wenn jemand schüchtern ist, zurückgezogen ist, ängstlich ist, du weißt ja nicht, wie viele Vorstellungsgespräche diese Person hatte. Sagen wir mal, da ist jemand vielleicht Mitte 50, ist gekündigt worden, war 20, 30 Jahre bei seinem Arbeitgeber. Der hat natürlich tierisch Angst. Der kommt rein und ist schüchtern und hat vielleicht auch nicht den festen Händedruck, hat geschwitzte Hände. Also das sind die Dinge, die ich zwar wahrnehme, aber wo ich kein Urteil fälle. Mhm. Was mir schon wichtig ist, dass mir jemand in die Augen schaut und was mir auch sehr wichtig ist, dass jemand pünktlich ist. Wenn er das nicht schafft, aufgrund irgendwelcher Verkehrssituationen, erwarte ich, dass jemand vorher anruft, kurz Bescheid gibt, ist alles in Ordnung. Und was ich auch erwarte, dass jemand gut angezogen ist. Ich weiß, das wird von vielen Stellen anders gesehen. Ich finde, die Kleidung ist ein Statement, eine Wertschätzung gegenüber meinem Gesprächspartner. Na, ich sag immer, wenn ich zum 80. Geburtstag meiner Großmutter gehe, dann laufe ich auch nicht in der Jeans und dreckigem T-Shirt. Ne? Also ich finde, Kleidung ist immer ein Stück weit Wertschätzung. Ich erwarte jetzt nicht, dass einer im Anzug kommt, aber er muss gepflegt sein und die Sachen müssen gebügelt sein und keine Jeans. Also ich persönlich mag keine Jeans. Wenn ich mich in so einer IT-Firma bewerbe, okay, wo wirklich nur diese Hardcore-Entwickler sind, da mag das sein. Aber wenn ich mich bei einer Personalberatung oder in einem bei einem Personaler in einem größeren Unternehmen bewerbe, würde ich immer eine Chino zum Beispiel anziehen, von mir aus auch Sneaker, aber die müssen sauber sein und es dürfen keine Fußballschuhe sein, sauberes T-Shirt und am besten immer ein Blazer oder ein Sakko dazu. Mhm. Damit ist man immer gut angezogen.
Sehr gute Tipps. Hört gut zu.
Und freundlich. Freundlich sein ist ganz wichtig. Freundlich auch zu den Leuten am Empfang. Ja. Na, es gibt viele, die sind so unfreundlich, sagen wir mal, auch auf dem Weg zur Firma, dem Pförtner gegenüber, am Empfang. Und ich weiß, es gibt Unternehmen, die fragen am Empfang nach.
Wirklich?
Welchen Eindruck hatten sie denn von dieser Person? Ne? Und ich finde, Offenheit, Freundlichkeit allen Menschen gegenüber ist total wichtig. Und das sollte diese Person auch zeigen.
Ja, absolut. Man glaubt gar nicht, was Personaler und Unternehmen alles wahrnehmen im Endeffekt.
Absolut.
Gibt es auch so Fragen, die ein Kandidat auf keinen Fall stellen sollte? Also wo du direkt weißt, das ist eine Red Flag, da ist das Gespräch eigentlich schon gelaufen.
Nö.
Gar nicht?
Nö. Also ich darf als Unternehmer oder als Personaler gewisse Fragen ja nicht stellen.
Ja.
Ne? Zum Beispiel Fragen, die im Zusammenhang mit dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz stehen. Wo kommen Sie her? Wo sind Sie geboren? Welche Religion haben Sie? Das sind so Dinge, die ich nicht stellen sollte, was ich persönlich auch nicht gut finde. Mhm. Ne? Weil ich stelle diese Fragen ja nicht, weil ich irgendjemand klassifizieren will, sondern weil mich das einfach interessiert. Mhm. Und ich finde es toll, wenn Menschen aus anderen Orten der Welt kommen und viel über ihre Mentalität zu erzählen haben. Ich kann das also auch so ein bisschen einordnen, wie sie sich verhalten. Und ich persönlich finde es total schön und ich würde auch dann gerne mehr von dieser Person erfahren. Ne? Mhm. Und ich finde es dumm oder dumm will ich nicht sagen, aber blöd, wenn ich nicht fragen darf. Und manchmal, wenn die Situation sich aufgelockert hat, dann mache ich das auch schon mal. Aber ich bin auch schon mal damit reingefallen. Ne? Mhm. Also das hat dann jemand sehr persönlich genommen, war sehr empfindlich und dann habe ich danach eine ganz böse E-Mail bekommen. Und ich habe ihn noch nicht mal nach seinem Geburtsort gefragt. Das war ganz verrückt. Wir hatten ein Bewerbungsgespräch und dann erzählt er noch, ja, hoffentlich habe ich jetzt keinen Stau oder so. Und dann habe ich den gefragt, wo kommen Sie denn her? Und ich wollte den eigentlich nur fragen, aus Köln oder Düsseldorf oder was weiß ich. Und dann guckte der mich so an und sagte nichts dazu, ist gegangen und hat mir nachher eine lange Nachricht geschickt, dass er es respektlos fand, dass ich ihn nach seinem Herkunftsland gefragt hatten. Also ich werde ja auch oft gefragt im Ausland. Wenn ich im Ausland bin, werde ich auch gefragt, wo kommen Sie denn her? Und ich sage dann auch ganz stolz, aus Deutschland. Und ich finde es total spannend, wenn Menschen, was weiß ich, aus dem Iran oder aus Russland oder aus der Ukraine, aus Polen, aus Afrika kommen. Ich saug dann auch immer so die Informationen auf und ich frage dann auch immer, ja, was ist denn hier anders? Und was bringen Sie mit? Es gibt ja auch viel, ich finde ja auch toll, wenn Teams sehr heterogen sind. Mhm. Ne? Wenn jeder gleich ist, dann wird man ja nicht bereichert. Ja. Ne? Schon alleine wir zwei beiden. Ne? Ja. Du als absolut Gewissenhafte und ich als Initiative.
Das ergänzt sich aber perfekt.
Wir müssen auch oft lachen, aber wir wertschätzen das natürlich auch gegenseitig. Und ich finde es toll, wenn auch viele Mentalitäten im Team sind.
Voll.
Und wenn man sich dann bereichert, natürlich ist das eine große Aufgabe der Führungskraft, durch Vermittlung von gemeinsamen Aktivitäten, Projekten, die Menschen zusammenzubringen. Natürlich gibt es Konflikte, aber da ist natürlich die Führungskraft gefragt.
Ne? Mhm. Da du gerade von Führungskräften sprichst, kann man es eigentlich
lernen? Du guckst ja gar nicht auf deinen Zettel. Leg den mal weg, den brauchst du gar nicht.
Als Sicherheit.
Die Fragen hast du doch sicher nicht draufstehen.
Doch, doch,
ne?
Tatsache. Da wir gerade von Führung sprechen, kann man Führung eigentlich lernen?
Ach, da gebe ich die diplomatische Antwort, jein. Also ich sag mal, ich habe ja viele Führungskräfte hier zum Coaching. Ne? Und dann rufen die Personaler oder die Geschäftsführer mich an, sagen, ach, der ist fachlich so gut, aber in der Führung, die Mitarbeitenden beschweren sich und so weiter. Versuchen Sie, den mal hinzubiegen.
Hinbiegen?
Also, sagen wir mal so, man kann etwas feilen. Ne? Mhm. Man kann Tipps geben, man kann jemandem helfen, zurechtzukommen. Aber ich sag immer, eine richtig gute Führungskraft liebt Menschen. Mhm. Hat das sogenannte Führungsgen. Ne? Freut sich, wenn Menschen sich weiterentwickeln, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, wenn sie mit Menschen was schaffen, wenn sie mit Menschen Ziele erreichen, wenn sie Menschen zusammenführen, wenn sie da einfach Spaß dran haben. Mhm. Und dann kommen die zu mir und bekommen von mir noch ein paar Tipps und Hinweise. Und das ist wirklich, wie ich immer so schön sage, nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Das ist dann einfach nur noch so ein Stück weit feilen, ne? Aber eine richtig gute Führungskraft, die ist in der Schule schon, was weiß ich, Teamleader, Schulsprecher, Klassensprecher, Projektleiter, organisiert alles, ne? Und der folgen die Menschen gerne. Mhm. Und eine richtig gute Führungskraft ist eine Person, der die Menschen gerne folgen. Mhm. Nicht, weil sie müssen, weil die Person eine gewisse Hierarchiestufe erreicht hat, sondern weil sie an diese Person glauben, weil sie denken, sie können von ihr lernen, weil sie sich sicher fühlen, weil sie Vertrauen haben zu dieser Person. Und ich sag mal, das muss man im Blut haben. Mhm. Und natürlich, wenn man kleine Teams führt von 2, 3 Leuten und sie sind sehr fachlich geprägte Teams, sehr technische Teams, oder dann funktioniert das auch. Aber wenn ich viele Menschen führe, wenn es darauf ankommt, die Menschen auch zu motivieren, auch in schwierigen Situationen gemeinsam Ziele zu erreichen, dann muss man Spaß daran haben. Mhm. Wie bei allem anderen bei der Arbeit, wenn ich Spaß daran habe, bin ich auch
motiviert.
Gut.
Gut. Genau. Und das lässt sich natürlich schwer irgendwie erlernen. Es gibt ja A-, B- und C-Führungskräfte, richtig?
Gute Frage. Ich weiß schon, was kommt.
Kann man aus einer C-Führungskraft eine A-Führungskraft machen?
Puh, was verstehst du unter einer C-Führungskraft?
Die nur Vorschrift nach Dienst macht, ihre Mitarbeitenden eigentlich gar nicht so richtig anpacken kann und nur erledigt, was erledigt werden muss.
Also ich sag immer, ich schaue mir die Person genau an. Wieso ist sie C-Führungskraft? Es kann auch sein, dass sie durch ihre Vorgesetzten immer so klein gemacht wurde, dass sie sich gar nichts mehr traut. Mhm. Dass es eigentlich jemand ist, der sehr motiviert ist. Und du weißt ja selber, Natalia, wir haben Kunden, da ist es definitiv so. Das sind eigentlich hochmotivierte Mitarbeitende und Führungskräfte, die aber durch ihre Chefs, ich sag mal so, mundtot gemacht worden sind und überhaupt nichts sagen dürfen. Und sich deshalb zurückziehen und nur noch Dienst nach Vorschrift machen, weil sie nichts falsch machen wollen. Also die nehme ich jetzt mal raus. Wenn jemand grundsätzlich auch nach einer guten Führung wieder von ihrer Seite her eine schlechte Führungskraft ist, weil sie ihre Mitarbeitenden nicht motivieren, weil sie nicht delegieren können, weil sie die Menschen nicht motivieren können, dann sage ich, da kann man auch nicht viel draus machen. Dann würde ich eher dafür sorgen oder würde ich der Person empfehlen, doch Experte und Spezialist in dem Bereich zu werden. Mhm. Es gibt halt sehr gute Experten und sehr gute Spezialisten, die ihren Job lieben, die sehr operativ arbeiten und auch nur Führungskraft sein wollen, weil es sich halt gut anhört oder weil in der Familie das besser aussieht oder weil das für sie eigentlich nur der einzige Karriereschritt ist. Und das ist nicht so. Es gibt super gute Spezialisten, die werden hervorragend bezahlt. Es gibt Spezialisten, die wesentlich mehr verdienen als Führungskräfte. Und in dem Fall würde ich der Person empfehlen, überleg doch mal, was dir wirklich Freude bereitet. Und dem Unternehmer würde ich sagen, sprich mal mit dieser Person, ob es nicht besser ist, dass sie sich fachlich weiterentwickelt. Mhm. Ja, und B-Führungskräfte ist ja genauso wie mit B-Mitarbeitern. Die stehen ja dazwischen. Denen würde ich Unterstützung an die Hand geben. Ich würde mit denen reden. Was ist eigentlich passiert? Wieso funktioniert das nicht? Kann ich ihnen helfen? Eine gewisse Begleitung geben. Und dann merkt man ja auch mit der Zeit, ob es passt oder nicht. Ich sag mal, eine geschulte Führungskraft, also ich meine jetzt wieder die Führungskraft der Führungskraft, weiß schon, ob jemand den Skill hat. Ja, ich brauche 5 Minuten maximal, um herauszufinden, ob jemand einen Führungsskill hat, ob jemand das Führungsgen hat.
Wie findest du das heraus?
Ja, wie der Mensch auf mich zukommt zum Beispiel. Ne? Wie offen diese Person ist, wie motivierend diese Person ist. Ne? Auch wenn ich gewisse Fragen stelle, wie diese Person antwortet. Kommt sie auf den Punkt, antwortet direkt, auf diese Frage oder erzählt sie mir alles Mögliche drumherum, beantwortet die Frage nicht, ne? Zum Beispiel. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Aber in der Regel merkst du schon, ist das eine offene, empathische Person? Das merkst du sehr, sehr schnell. Mhm. Wenn du selber empathisch bist, merkst du das.
Ja.
Ist das eine empathische Person? Und wenn es eine empathische Person ist, sie hat zumindest auch die Grundvoraussetzung zu führen. Weil sie spürt, wie es dem Gegenüber geht.
Mhm.
Sie spürt, was sie dem Gegenüber zutrauen kann und zumuten kann. Und Führung, eine gute Führungskraft agiert ja situativ. Das heißt, schaut sich ihr Gegenüber an, fachlich und persönlich. Das heißt, schaut sich das Gegenüber an und entscheidet, was kann sie von ihrer fachlichen Kompetenz übernehmen? Wie kann ich sie Stück für Stück weiterentwickeln? Und persönlich, was hat diese Person für Werte? Passt die ins Unternehmen? Passt die zu der Aufgabe? Passt die ins Team? Das ist situative Führung, indem ich mir wirklich jede Person einzeln anschaue und sie fachlich und persönlich auch diagnostiziere.
Also hältst du Empathie auch für eine sehr wichtige Eigenschaft bei Führungskräften?
Absolut, Voraussetzung.
Voraussetzung.
Ich meine, es gibt keine Menschen, die gar nicht empathisch sind. Ne? Aber ich sag mal, ein überdurchschnittliches, hohes Empathievermögen ist der wichtigste Skill einer Führungskraft.
Der wichtigste Skill.
Ja.
Das ist eine krasse Aussage.
Aber auch nicht nur in der Form, dass ich alles tue, damit sich der Mitarbeiter wohlfühlt, sondern natürlich auch empathisch meinem Vorgesetzten gegenüber. Ne? Und die Unternehmensziele mit der Kompetenz des Mitarbeitenden irgendwo in Einklang bringen. Mhm. Das ist die Kunst, den Mitarbeitenden so weit zu führen, dass die Person in der Lage ist, ihre Aufgabe zu machen, dass sie sie gut macht, dass sie sie motiviert macht und auch zu erkennen, wann funktioniert das nicht mehr?
Mhm.
Wie lange kann ich entwickeln und wann ist der Punkt gekommen, wo ich sage, sorry, aber das funktioniert nicht mehr.
Und was macht man dann?
Wenn ich nach vielen Gesprächen, nach vielen Versuchen, nach vielen Entwicklungen feststelle, die Person kann das einfach nicht, was sie machen soll oder hat da keinen Spaß dran. Wenn ich dann die Möglichkeit habe im Unternehmen, versuche ich natürlich eine Position ihr anzubieten, die frei ist, die auf sie passt. Habe ich in meiner Funktion als Personalleiterin häufig gemacht. Ich war in einem größeren Unternehmen, da gab es die Möglichkeit. Und schlimmstenfalls muss ich mich auch von der Person trennen. Ich kann ihr natürlich noch eine Möglichkeit geben, eine gewisse Zeit geben, was anderes zu finden. Ich würde sie auch beraten, würde ihr auch sagen, hey, meiner Meinung nach würde das und das besser zu dir passen. Ich unterstütze dich auch dabei, was Neues zu finden. Wenn es wirklich nur fachlich bedingt ist. Und es gibt einfach Dinge, die man nicht kann. Es gibt Dinge auch, die ich nicht kann oder die mir keinen Spaß machen, wo ich viel, viel länger für brauche wie manche anderen, weil ich da einfach keine Lust zu habe. Ne? Du weißt das ja auch, Natalia. Ne? Es gibt Dinge, die machst du total gerne und da brennst du für. Und andere Dinge, andere Aufgaben, die ich dir als Assistentin gebe, sagst du, oh Gott, schon wieder. Ne? Da hast du keine Lust drauf. Und dann ist es doch besser, du suchst dir den Job, wo du wirklich das, was du besonders gut kannst und was dir Spaß macht, einsetzen kannst.
Das ist ein sehr guter Rat. Wie motiviert man den Mitarbeitenden am besten?
Also ich sag mal, Mitarbeiter motivieren ist immer so eine Sache. Ne? Mhm. Also ich finde, die Person muss schon eine intrinsische Motivation mitbringen.
Mhm.
Also es ist nicht die Hauptaufgabe einer Führungskraft, Mitarbeiter zu motivieren.
Mhm.
Es gibt Situationen, da bin ich schon gefragt, da eine gewisse Motivation zu fördern. Ja, aber grundsätzlich erwarte ich von den Leuten, dass sie eine eigene Motivation mitbringen.
Okay.
Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es, denjenigen richtig einzusetzen, von der Aufgabe her, ihn zu begleiten, das Ziel zu erreichen, ihn zu unterstützen oder sie zu unterstützen, das Ziel zu erreichen, die Person weiterzuentwickeln. Und das muss aber auch irgendwo zu der Person passen. Und wenn die Person da keine Lust drauf hat, ist es nicht mein Job, ihr die Lust zu machen.
Das stimmt natürlich. Absolut. Wenn aber alles nichts hilft und dein Top-Performer kündigt, wie gehst du damit um?
Wie blöd ist das denn? Ja, zunächst mal überlege ich mir, wie konnte es so weit kommen, dass ein Top-Performer kündigt, weil ich muss mich als Führungskraft um meine Top-Performer ganz besonders kümmern. Ne? Okay, aber manchmal ist es halt so, dass jemand auch aus persönlichen Gründen, privaten Gründen kündigt, dass jemand selbst was ganz anderes machen möchte, habe ich auch schon gehabt. Ich hatte eine sehr gute Mitarbeiterin, die eine Professur machen wollte an der Uni und da kann ich mit dem größten Gehalt und mit den tollsten Aufgaben nicht mithalten. Dann hatte ich eine gute Mitarbeiterin, die gekündigt hat, weil sie halt sich 100% um ihr Kind kümmern wollte. Eine andere hatte mit zwei Kindern dann Probleme mit der Entfernung, nachdem sie geschieden war und. Also das sind so Dinge, da kannst du einfach nichts machen. Ne? Ansonsten würde ich schon versuchen, die Person zu halten. Würde sie fragen, was fehlt dir hier? Was hast du in dem anderen Unternehmen, was du hier nicht hast? Versuchen, ihr das zu geben, wenn es möglich ist. Natürlich auch nicht alles. Ich muss meine Möglichkeiten im Blick haben. Ich kann natürlich als Unternehmer auch nicht so viel Gehalt zahlen oder so viele Möglichkeiten anbieten, dass dann mein Unternehmen wirtschaftlich in Gefahr ist oder andere Mitarbeitende benachteiligt sind. Das geht auch nicht. Aber ich würde auf jeden Fall hinterfragen, was ist da los? Warum kündigst du? Und kann man das verhindern? Aber ich sag mal, wenn man ein gutes Verhältnis hat, spricht man miteinander. Mhm. Ja, dann sagt man auch, hey, mein Freund wohnt 100 Kilometer weiter weg. Ich möchte doch schon vielleicht mal Homeoffice haben, ein bisschen öfter oder in die Nähe ziehen und nicht bis zum letzten Tag warten, wenn gar nichts mehr läuft und dann kündigen. Ne?
Mhm. Ja, manchmal hilft dir aber alles nichts und die Leute gehen trotzdem. Und dann muss man eben wieder neue Leute einschreiben.
Reisende soll man nicht aufhalten.
Ganz genau. Was denkst du denn, was machen Unternehmen am meisten falsch beim Recruiting heutzutage? Es gibt so einen großen Fehler, wo du am liebsten die Leute wachrütteln würdest.
Da kommt es natürlich auf das Unternehmen an und auf die Position. Ja, es gibt Positionen, da hast du wahnsinnig viele Interessenten, wahnsinnig viele Bewerber, vielleicht bei spannenden, bekannten Unternehmen in einer tollen Region. Du weißt selber, wenn wir jetzt hier einen Recruiter suchen und eine Anzeige schalten, dann kriegen wir jeden Tag 10, 20 Bewerbungen.
Ja.
So, das ist es nicht. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmen, ein unbekanntes Unternehmen in einem kleinen Ort bin, wo es auch ein bisschen weiter zur nächstgrößeren Stadt ist, mit einer Spezialistenfunktion ist schon schwierig. Ne? Mhm. Aber du fragtest mich, was die meisten falsch machen. Ja, sie erwarten, dass die Leute kommen. Ne? Sie erwarten, sie setzen Stellenanzeige in die Zeitung oder nehmen Headhunter, die vielleicht auf Erfolgsbasis arbeiten, das Ganze nicht so ernst nehmen, ne? Mhm. Und hoffen, dass dann jemand kommt. Und diese Zeit kann dem Unternehmen echt viel Geld kosten, ne? Wenn dem Unternehmen Aufträge verloren gehen, wenn die Mitarbeitenden frustriert sind, weil sie Arbeiten für zwei oder drei machen müssen und dann noch mehr Leute gehen, das kann dem Unternehmen sehr viel Geld kosten. Und ich sag mal, der größte Recruiting-Fehler ist, nicht zu besetzen. Natürlich muss ich dann mit der richtigen Person besetzen. Mhm. Und dann sag ich ja immer, die Direktansprache, geh auf die Menschen zu. Das heißt, warte nicht, bis irgendeiner zu dir kommt, sondern sprich die Menschen an, die du haben möchtest. Weil es ist immer ein Unterschied, ob ich ein Hinzu habe, also ich will zu einem Unternehmen, weil ich es spannend finde, oder ich habe ein Weg von, ich muss dringend wechseln, bewerb mich auf irgendeine Stellenanzeige. Ne?
Ja, absolut. Jetzt muss ich tatsächlich auf meine Karten gucken.
Ja. Wie viele Fragen hast du denn noch?
Ich hätte noch drei. Okay. Hast du noch?
Ich habe Zeit.
Du hast Zeit. Das ist sehr gut.
Ich hoffe, ihr habt auch Zeit. Die spannendste Frage musst du am Schluss stellen, ne? Damit die
Leute dranbleiben. Frage.
Ja.
Das ist eine ziemlich gute Frage am Schluss.
Ja, dann.
Ja, ja.
Also vorspulen.
So, wir kommen zu
apropos vorspulen. Podcast abonnieren, ne?
Kommentieren.
Kommentieren. Und wenn ihr ganz lieb zu uns beiden sein wollt, auch hypen. Das wäre die Königsdisziplin.
Das ist am besten.
Genau.
Also. Vielen Dank. So. Es kommen jetzt noch die letzten drei spannenden Fragen. Gibt es einen Karriererat, den du für kompletten Unsinn hältst?
Ein Rat, den man Bewerbern gibt.
Also man hört ja immer wieder, du musst früh aufstehen, 10 Kilometer joggen, 5 Liter Wasser am Tag trinken.
Ach so, als Hobby sagen oder was?
Ja, nicht als Hobby unbedingt, aber so, was Menschen erfolgreich macht. Da gibt es ja 1000 Bücher drüber, wie Menschen endlich erfolgreich
werden
können.
Was ist jetzt die Frage?
Was davon findest du Unsinn?
Sich zu verstellen.
Okay.
Also wirklich vorher ein Buch zu lesen, wie bewerbe ich mich richtig? Und wir sind ja nicht doof, wir Headhunter oder Personaler. Wir merken das ja, wenn da irgendeine Standardfrage kommt, ne? Und wir können die so schnell identifizieren und ein guter Interviewer kriegt so schnell heraus, was jetzt wirklich mit der Person ist. Ne? Ich sag immer, wenn du Spaß an diesem Job hast, geh hin, informiere dich vorher bitte genau über die Firma. Ne? Nicht, dass du auf einmal da sitzt und der Unternehmer fragt dich, was wissen Sie über uns? Ich hatte gestern Abend nicht so viel Zeit, da mal nachzugucken, habe alles schon erlebt. Sondern informiere dich über das Unternehmen, zieh dich vernünftig an, bereite dich vor. Das heißt, überleg dir nochmal deinen CV, überleg dir, was du gemacht hast, was für die Stelle interessant ist, damit du das erzählen kannst. Überleg dir auch solche Fragen wie deine Stärken, deine Schwächen. Sind zwar blöde Fragen, aber die werden immer noch gestellt heutzutage. Ne? Und dann guck auch nicht in dem Bewerberbuch nach, ach, was steht hier, was soll ich sagen über Stärken und Schwächen, sondern frag einfach mal dein Gegenüber, dein Freund, deine Frau, dein Mann, dein, was weiß ich, deinen jetzigen Kollegen. Sag mal, was findest du eigentlich gut an mir? Was begeistert dich an mir und was findest du nicht gut? So, und dann kannst du im Bewerbungsgespräch nämlich sagen, ja, gute Frage. Also ich habe mir kürzlich ein Feedback eingeholt. Kommt ganz gut, wenn man sich Feedback einholt. Und mein Kollege oder mein Vorgesetzter hat Folgendes gesagt. Das. Na, also nicht lügen. Sagt die Wahrheit. Ihr müsst nicht alles erzählen. Ihr müsst nicht alles erzählen. Die ganze Wahrheit müsst ihr nicht erzählen. Aber das, was ihr erzählt, muss wahr sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Also man muss nicht irgendwelche negativen Dinge erzählen und auf keinen Fall erzählen, dass man Stress mit dem Chef hat, dass man Stress mit dem letzten Chef hat, dass man Stress mit den Kollegen hat. Muss man nicht erzählen, aber das, was man erzählt, das muss stimmen.
Ein sehr guter Punkt. Zweitletzte Frage. Welche unbequeme Wahrheit hören Unternehmer nicht gerne?
Unbequeme Wahrheit? Dass ihr Gehaltsbudget zu niedrig ist.
Oh ja.
Oh, das habe ich immer öfter, gerade bei Unternehmen, denen es auch wirtschaftlich gut geht, dass sie die Leute unheimlich drücken, gehaltlich. Ich weiß nicht warum, ob sie im Moment wirklich ihre Finanzen sehr stark kontrollieren wollen oder so. Ich sag immer, gute Leute muss man gut bezahlen. Gute Leute suchen sich gute Unternehmen aus und wenn sie irgendwas annehmen, sind sie auch nicht gut. Ne, sondern gute Leute sind auch selektiv mit dem, was sie tun, suchen auch das Beste für sich aus. Und ich sag immer, zum Beispiel das Gehalt muss man offenlegen können. Jeder muss über sein Gehalt sprechen können. Keine Geheimnisse. Und ich als Arbeitgeber muss begründen können, warum der eine so viel verdient und der andere so viel verdient. Ne? Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich als Headhunter mit vielen Unternehmern Diskussionen habe. Manche zahlen sehr gut oder es ist ja, man muss ja nicht besonders gut zahlen, man muss einfach den Marktwert kennen und den Marktwert auch zahlen. Sonst bekommt man das, was übrig bleibt. Und das sind nicht unbedingt die besten Leute.
Ja. Und dann im Nachhinein beschweren, dass sie nicht die besten Leute bekommen, das funktioniert so nicht.
Ja, genau. Wir finden ja keine Mitarbeiter, ne?
Ganz genau. So, meine allerletzte Frage an dich.
Jetzt kommt.
Ich frage mich, ob du die beantworten wirst.
Ich beantworte alles.
Ich hoffe, es gibt auch eine Antwort. Gibt es ein Recruiting-Geheimnis? Und würdest du das mit uns teilen?
Ein Recruiting-Geheimnis?
Dein besten Tipp.
Also normalerweise rede ich ja über alles. Deshalb gibt es für mich kein großes Geheimnis. Sondern ich sag immer, sei offen, sei ehrlich, liebe die Menschen. Suche das Beste für dich und für die Menschen und das Beste ist the perfect match. Also wenn man wirklich sich die Leute anschaut, wenn man das Gefühl hat, ja, das kann passen. Ich nehme auch eher meinen Bauch als meinen Kopf als Urteiler. Oder ich Ich urteile eher nach meinem Bauch als nach meinem Kopf und sei offen, ehrlich, natürlich, lüge den Bewerber nicht an oder lüge den Arbeitgeber nicht an. Sei offen, sei ehrlich, natürlich, menschlich, empathisch und dann wirst du wissen, ob das der richtige Kandidat oder das richtige Unternehmen für dich ist. Und es gibt ja Leute, die zum Beispiel nicht erzählen, dass sie über 50 sind, dieses Geburtsdatum weglassen. Oder ich hatte auch schon Leute, die nicht erzählt haben, dass sie Kinder haben, weil sie gedacht haben, sie werden dann nicht berücksichtigt. Ich sag mal, möchtest du bei einem Arbeitgeber arbeiten, der nicht möchte, dass du Kinder hast? Sorry, denk mal drüber nach. Finde den Fehler. Ne?
Also auch wenn das jetzt kein Geheimnis war, war das natürlich ein sehr schöner Ansatz, wie man richtig im Recruiting vorgehen sollte. Vielen lieben Dank.
Also ich habe ja keine Geheimnisse. Ich erzähle sehr viel. Schaut euch die Podcasts an. Ja. Hört euch die Podcasts an und Fragen könnt ihr mir jederzeit stellen.
Vielleicht, wenn ihr Fragen stellt, kommen die in die nächste Runde auf meine neuen Karten. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, können die hier im Podcast beantwortet werden. Von Regina.
Herzlichen Dank, Natalia.
Danke dir für deine Zeit. Danke euch.